SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen heute in der kommenden halben Stunde. Die Corona-Zahlen steigen und steigen. Die Ampelparteien haben das Infektionsschutzgesetz deshalb noch einmal nachgebessert. Und ob der Lage hat sich heute auch die geschäftsführende Bundeskanzlerin zu Wort gemeldet. Sagt aber nichts. Gut, dann müssen wir hier mal kurz Musik spielen. Ich habe keine... So, da bin ich wieder. Frau Merkel hat sich heute zu Wort gemeldet, ob der Corona-Lage.
Wir müssen leider konstatieren, auch wenn es in diesem Jahr anders ist, dass die Pandemie alles andere als vorbei ist. Im Gegenteil, die gegenwärtige Pandemielage in Deutschland ist dramatisch. Ich kann es nicht anders sagen. Die vierte Welle trifft unser Land mit voller Wucht. Und auch wenn es rechtlich keine Mehrheit mehr für die Fortsetzung der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite gibt, kann es für mich keinen Zweifel daran geben, dass wir uns mitten in einer solchen Notlage befinden.
Sagt Angela Merkel auf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags. Dessen Präsidenten fragen wir im SWR2-Tagesgespräch. Langen die verschärften Regeln, um diese vierte Welle zu brechen? Es ist kurz nach 18 Uhr. Ich bin Constanze Schirrer. Einen schönen guten Abend. Ja, das Coronavirus tut uns keinen Gefallen. Auch heute hat das Robert-Koch-Institut wieder Höchstwerte gemeldet. Knapp 53.000 Menschen haben sich neu mit dem Virus infiziert. 3.360 Menschen liegen inzwischen auf der Intensivstation. Die Politik reagiert darauf, die Wissenschaft ordnet ein und in der Praxis im Alltag müssen Gesetze und Empfehlungen irgendwie von uns gelebt werden. Wir versuchen das auseinanderzuklamüsern, kommen zuerst zur Politik. Die vermutlich neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP hat ihren Änderungsentwurf zum Infektionsschutzgesetz noch einmal überarbeitet und heute den Bundestagsfraktionen vorgelegt. Denn morgen soll der Bundestag darüber entscheiden. Unser Berliner Korrespondent Andreas Reuter weiß, was drinsteht.
Bevor Olaf Scholz zum Kanzler gewählt ist, wollen die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP mit ihrer Mehrheit das neue Infektionsschutzgesetz durch den Bundestag bringen. Ja, die epidemische Lage von nationaler Tragweite soll dann auslaufen, sagt Marco Buschmann von der FDP. Aber die Bundesländer seien trotzdem nicht machtlos gegen Corona.
Niemand kann behaupten als Landesregierung, dass man nicht handeln könne. Und nicht auch sehr entschieden handeln könne und nicht teilweise auch mit sehr einschneidenden Maßnahmen handeln könne. Man muss es nur eben tun.
Unter dem Eindruck rasant steigender Zahlen hat die Ampel nochmal nachgelegt. So soll es 3G am Arbeitsplatz geben. Das bedeutet, ins Büro oder in die Werkshalle darf nur, wer nachweist, geimpft, genesen oder getestet zu sein. Das wirft praktische Fragen auf. Zum Beispiel, was passiert, wenn sich ein Mitarbeiter weigert, einen solchen Nachweis vorzulegen? Zunächst müsse man es mit Homeoffice versuchen, sagt Manuela Rottmann, Rechtsexpertin der Grünen im Bundestag, oder einen Arbeitsplatz suchen ohne Kontakt zu anderen Personen. Aber
wenn das nicht möglich ist, folgt die Freistellung ohne Lohnfortzahlung. Perspektivisch kann es auch zu betriebsbedingten Kündigungen kommen. Das ist ein einschneidender Eingriff ins Arbeitsverhältnis, kann man gar nicht anders sagen, aber wir haben auch eine einschneidende Situation.
Wer keinen 3G-Nachweis vorlegt, kann sogar gekündigt werden. Das geht gar nicht, sagt Amira Mohamed Ali, Fraktionschefin der Linken. Und AfD-Chef Tino Chrupalla findet sowieso die ganze Corona-Politik panisch und kopflos.
Wie gesagt, morgen entscheidet der Bundestag über die Änderungen beim Infektionsschutzgesetz. Angesichts der Entwicklung ist die Frage, ob das alles noch reichen wird, um uns aus dem derzeitigen Corona-Albtraum zu holen. Die Frage geht an die Wissenschaft, in dem Fall an Thorsten Lehr. Er ist Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlands und hat den Covid-19-Simulator entwickelt. Der kann modellhaft berechnen, wie sich die Pandemie entwickelt, wie viele Neuansteckungen und Intensivpatienten Intensivpatienten es geben wird. Herr Lehr, was sagt denn der Computer? Ist ein Ende in Sicht oder kommt es noch schlimmer?
Ja, also ich glaube, ein Ende ist zurzeit wirklich nicht in Sicht. Ich denke, wir stehen am Anfang eines sehr dunklen und harten Winters, der vor uns liegt, und die Zahlen werden weiter steigen.
Sie haben dieser Tage auch einen offenen Brief führender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit unterzeichnet. Sie fordern Bund und Länder darin auf, zu handeln und ihrer Aufgabe nachzukommen, die Bürger zu schützen. Wo ist das versäumt worden, Ihrer Meinung nach?
Na, ich glaube, es ist jetzt eigentlich den ganzen Sommer über versäumt worden. Es wird jetzt nur sehr offensichtlich, weil jetzt dieses exponentielle Wachstum, was die ganze Zeit zwar da war, jetzt sehr sichtbar ist. Das heißt, die Inzidenzen steigen sehr stark, aber das ist schon über Wochen und Monate eigentlich sichtbar gewesen. Und wir müssen jetzt wirklich relativ dringend und sehr schnell handeln, sonst wird uns diese Situation außer Kontrolle geraten.
Außer Kontrolle hieße, das Gesundheitssystem bricht zusammen?
Ja, wir sehen es ja an vielen Orten schon. Im Osten und Süden Deutschlands sind die Situationen dramatisch und auch im Westen und Westen und Norden ist die Situation sehr angespannt. Also wir haben nicht mehr viel Kapazität und die Luft ist hier wirklich sehr dünn geworden.
Wie müssen wir handeln?
Ja, es sind ja zurzeit vor allem 2G-Maßnahmen als Ultima Ratio im Gespräch, aber meiner Einschätzung nach wird das nicht reichen. Wir werden über 2G sicherlich die Veranstaltungen sicherer machen, auf denen wir 2G betreiben. Das heißt, das ist erstmal ein Vorteil, aber es wird die Infektionszahlen nicht zurücknehmen, weil zum einen, das haben wir in Österreich und Sachsen gesehen, hat das bis jetzt noch überhaupt keinen Effekt gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass es einen Effekt auf die Gesamtinfektion hat, weil die Ungeimpften natürlich sich auch noch weiter treffen können außerhalb dieser Veranstaltung und diese Infektionen dort weitergegeben werden. Deswegen ist es jetzt nötig, dass wir eigentlich in meinen Augen einen harten Lockdown brauchen. Wir brauchen 30-40% Kontaktreduktion und das mal mindestens über 2-3 Wochen. Das mag zwar niemand hören, aber ich finde, man muss es auch mal gesagt haben.
Hat die Politik ja auch schon ausgeschlossen. War das ein Fehler?
Das war absolut ein Fehler. Ich glaube, letztendlich im Wahlkampf hat man sich extrem verrannt und daran wird sich jetzt diese Koalition, die vielleicht gebildet wird oder auch nicht, natürlich messen lassen. Aber ich glaube und befürchte fast, dass sie daran auch zerbrechen kann, weil es wurden Versprechungen gemacht, die in diesem Winter nicht haltbar sein werden.
Hoffen Sie denn auch vielleicht ein bisschen auf die Eigenverantwortung der Menschen? Es hat sich ja in den bisherigen Wellen auch gezeigt, dass Leute schon von sich aus zum Beispiel auf Kontakte verzichtet haben.
Genau, das ist ganz wichtig. Das muss man auch immer wieder erwähnen und das möchte ich natürlich auch sagen. Viele Menschen verhalten sich sehr vorbildlich und das ist jetzt wieder eine Zeit, an denen wir uns wieder an AH+L-Regeln erinnern müssen, wo wir auch wieder die Corona-Warn-App einschalten, uns wieder selbst testen, auch wenn wir geimpft sind. Also es gibt viele Dinge, die wir selber machen können, Kontakte beschränken. Das ist jetzt wirklich an der Zeit und hier kann jede Bürgerin und Bürger sehr viel machen und das sei auch immer noch mal gesagt, das ist jetzt wirklich wichtig, egal ob geimpft oder nicht, und boostern lassen sollen sich bitte alle auch und wir brauchen natürlich noch die Ungeimpften, die sich impfen lassen wollen. Das ist das, was wir auf lange Sicht brauchen. Aber es wird nicht reichen, um diese Welle jetzt spontan zu brechen. Da bedarf es meiner Meinung nach eben, wie schon erwähnt, harte Maßnahmen.
Mhm. Herr Lehr, Sie sind Wissenschaftler. Sie arbeiten jetzt schon die ganze Zeit im Kontext dieser Pandemie. Sie zeigen Szenarien auf. Sie warnen. Fühlen Sie sich von der Politik gehört?
Ja, also wir werden sicherlich gelegentlich von der Politik gehört, aber vor allem dann, wenn wir letztendlich ihre Handlungen unterstützen. Ich glaube, wir müssen einfach weiter warnen, dürfen uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber ich glaube, es kann jetzt in diesem Fall niemand sagen, dass diese vierte Welle völlig ahnungslos über uns hereingebrochen ist. Da haben Expertinnen und Experten schon vor Wochen vorgewarnt und es wurde letztendlich nichts gemacht. Aber das ist immer das Problem. Im Rahmen der niedrigen Inzidenz sind Prävention einfach unattraktiv und jetzt können wir nur noch Feuer löschen.
Aber ist das dann nicht auch enttäuschend? Sind Sie da persönlich auch enttäuscht?
Ach na ja, es ist vielleicht generell eine gewisse Frustration, aber ich denke mal, da müssen wir natürlich als Wissenschaftler auch rational bleiben und ich versuche mich da nicht aus der Ruhe bringen zu lassen oder zu emotional zu werden.
Danke an Professor Thorsten Lehr von der Universität des Saarlands. Mit einer neuen Studie liefert die Wissenschaft heute noch einen weiteren Beitrag zur Pandemieentwicklung. Die Expertise kommt aus Schweden und hat sich mit Boosterimpfungen beschäftigt. Und wie schon in anderen Studien heißt es auch in dieser: Der Schutz vor schweren Corona-Verläufen nimmt ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung ab. Also raten auch die schwedischen Experten zur dritten Impfung, zum sogenannten Boostern. In Deutschland haben rund 5% der Menschen ihre Impfung aufgefrischt. Das sind zu wenige, um die Verbreitung des Virus deutlich zu reduzieren. Aber das könnte sich jetzt ändern, denn die Ständige Impfkommission hat eine Boosterimpfung bislang ja nur Menschen empfohlen, die älter als 70 Jahre sind. Nun sieht es aber so aus, als ob sie von dieser Empfehlung abrückt. Jörg Welscherholt berichtet.
Am Impfstoff wird es nicht scheitern. Davon gibt es genug. Diese Botschaft kommt von noch Gesundheitsminister Spahn. Trotzdem befürchten die Hausärzte einen Verteilungskampf ums Boostern. Denn das Interesse am Impfen steigt im Moment wieder. Allein gestern wurden bundesweit 436.000 Menschen geimpft. Das Problem ist nur, dass es noch zu wenig Impfstellen gibt. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel appellierte auf dem Städtetag in Erfurt, jetzt alles zu tun, um den erwarteten Ansturm auf Erst-, Zweit- und Drittimpfungen zu bewältigen. Alles, was eine Spritze halten kann, soll jetzt impfen, fordert auch Marco Buschmann, Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag.
Wer medizinisch verlässlich eine Spritze setzen kann, soll eingebunden werden in die Impf- und Boosterkampagne. Ärzte in Krankenhäusern, mobile Impfteams, Impfzentren, niedergelassene Ärzte, Fachärzte, Betriebsärzte, meiner Meinung nach auch Apothekerinnen und Apotheker.
Hausärzte und Patientenschützer schlagen vor, bei den Boosterimpfungen zuerst die Älteren und die Risikogruppen dranzunehmen. Und Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert, dass die Ministerpräsidentenkonferenz morgen einen klaren Fahrplan und eine Reihenfolge fürs Boostern aufstellen soll. Alle Verantwortlichen sind sich jedenfalls einig, dass Boosterimpfungen sinnvoll und nützlich sind. Kanzlerin Merkel:
Sie sind von größter Bedeutung, da nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, national wie international, der Impfschutz nach spätestens 6 Monaten deutlich nachlässt. Und Israel macht uns vor, wie man mit Boosterimpfungen, also Auffrischungsimpfungen, die 4. Welle brechen kann.
Der Chef der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens lässt keinen Zweifel, dass die STIKO Boostern für alle Erwachsenen ab 18 empfehlen wird. Damit ist heute oder in den nächsten Tagen zu rechnen. Gesundheitsminister Spahn hat die Hausärzte in einem Brief ermutigt, es mit der 6-Monats-Regel nicht so eng zu sehen. Dabei komme es nicht auf einen Tag an. Das findet auch FDP-Politiker Marco Buschmann.
Wir haben immer wieder die Rückmeldung, auch die zum Teil frustrierende Rückmeldung, sowohl von älteren wie auch von jüngeren Menschen, die sagen, sie werden immer wieder zurückgeschickt, zum Teil auch aus Impfzentren, weil eben noch wenige Tage fehlen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, nochmal klarzumachen, die STIKO-Empfehlung mit den 6 Monaten ist keine harte Vorgabe.
In Bayern gibt es jetzt die Anweisung, allen Interessierten schon nach 5 Monaten die Drittimpfung zu geben. Das Land Berlin will eine bundeseinheitliche, klare 5-Monats-Regel.
So, jetzt haben wir gehört, wie die Politik das Virus eindämmen will und was die Wissenschaft zu der Entwicklung sagt. Fehlt noch die praktische Seite? Da, wo Menschen wohnen, in der Stadt zum Beispiel, zeigt sich nämlich, ob Dinge, die man sich theoretisch ausgedacht hat, auch praktisch funktionieren. Das gilt auch für Corona. Deshalb zerbricht sich gerade auch der Deutsche Städtetag den Kopf über den Umgang mit Corona. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin hat heute bei der Hauptversammlung in Erfurt gesprochen. Wir haben sie gehört. Und wir sprechen mit dem Präsidenten des Deutschen Städtetags, mit Burkhard Jung, im SWR2-Tagesgespräch. Herr Jung, Sie sind ja auch Oberbürgermeister von Leipzig. Gerade in Sachsen sind die Corona-Zahlen hoch. Woran liegt das? Was beobachten Sie denn in Ihrer Stadt?
Ja, so ganz, ganz genau wissen das alle nicht. Ja, es hat unglaublich viel mit Impfen zu tun. Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass man auch in den Zahlen runterkommt. Wir sind in Sachsen insgesamt im Hinblick auf die Impfquote noch weit, weit abgeschlagen. Ich bin etwa bei 60%. Das ist in Leipzig etwas besser und schon sieht man das Ergebnis. Wir haben deutlich geringere Zahlen als im Umland um uns herum. Aber zur Wahrheit gehört auch, es schwappt nach Bayern, es schwappt nach Thüringen. Wir sehen das jetzt in Sachsen-Anhalt. Insgesamt rollt die 4. Welle auf uns zu. Und die Grundthese ist in der Tat, die Impfquote ist nicht ausreichend und hat einfach Folgen. Das zweite Thema ist auch, das gehört auch auf den Tisch, wie verhalten sich Menschen? Wie solidarisch bin ich? Wie gehe ich um, Rücksicht am Respekt vor dem anderen, auf den Schwächsten Rücksicht zu nehmen? Das sind die Themen, die auf dem Tisch sind und wir haben viel zu tun.
Wenn Sie das Impfen schon ansprechen, die Impfkampagnen sollen ja nochmal deutlich an Fahrt aufnehmen. Sind die Städte dafür bereit?
Ja, wir erwarten von unseren Hausärzten, von unserer kassenärztlichen Vereinigung, dass sie ihr Versprechen einlöst. Wir schaffen das. Das war die Botschaft der Kassenärzte. Aber wir wissen auch, je mehr die Zahlen nach oben gehen und je schneller wir auch insbesondere das Auffrischen, das Boostern durchführen müssen, sind wir bereit für Impfstellen, für mobile Teams. Ja, gegebenenfalls auch zum Aufbau wieder unserer Impfzentren. Das ist uns sehr bewusst. Also es wird nur gemeinsam in einer gemeinsamen Kraftanstrengung gehen. Aber ich möchte auch die Fachärztinnen und Ärzte und auch die Hausärztinnen und Ärzte nicht aus der Pflicht lassen. Es war ein großer Fehler, darf ich das noch sagen? Es war ein sehr großer Fehler, dass die Bundesregierung entschieden hat, viel zu früh die Impfzentren zu schließen. Wir haben als Städtetag gesagt, schon im April, Mai, in 6 Monaten wird geboostert. Leute, lasst die Impfzentren am Start im Betrieb. Wir brauchen sie. Und das zeigt sich leider jetzt doch. Man sollte vielleicht ab und zu öfter auf uns hören, oder?
Ihr Vize hat heute Morgen gesagt, es sei weitere Hilfe vom Bund nötig. Das höre ich jetzt von Ihnen nicht.
Ja, ich bleibe jetzt erstmal bei der reinen Aufgabe, Corona-bedingt zu agieren. Und in der Tat muss die Finanzierung der Impfzentren gesichert sein. Und dann schaffen wir das. Wir schaffen vor Ort, das zu organisieren. Das haben wir in der 3. Welle, in der 2. Welle getan. Das werden wir auch in der 4. tun. Und gehe natürlich selbstverständlich davon aus, dass der Bund in der Lage ist, uns auch diese Impfzentren und Impfmöglichkeiten und impfmobilen Teams weiter zu unterstützen. Das werden wir alleine natürlich nicht schaffen.
Die Politik schließt ja einen neuerlichen Lockdown aus. Ist das in Ihrem Sinne?
Wir wollen alles tun, um zu verhindern, dass Kinder und Jugendeinrichtungen und Schulen geschlossen werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist in der Tat, wir sollten alles tun, um den Lockdown zu verhindern. Denn man kann auch geimpften Menschen nicht mehr erklären, wieso sie jetzt im Ergebnis dieser ganzen Geschichte sozusagen weiter Leidtragende sind, derer, die sich nicht impfen lassen. Also Lockdown muss ebenfalls vermieden werden. Aber das heißt auch im Umkehrschluss, was tun wir denn? Welche Maßnahmen halten wir ein? Und das ist zum Beispiel das Thema 2G. Das ist das Thema 2G+, das ist das Thema Testen, das ist auch das Thema bestimmte Einschränkungen für ungeimpfte Menschen bei Veranstaltungen im Freizeitbereich, die gleichen Rechte zu haben. Ja,
zum Beispiel bei Weihnachtsmärkten?
Das ist heiß diskutiert worden, aber im Ergebnis haben wir einen einmütigen Beschluss gefasst. Jawohl, auch Weihnachtsmärkte sollten nach Möglichkeit stattfinden, natürlich in der Verantwortung der jeweiligen Stadt, aber wenn sie stattfinden, dann braucht es auch die Einschränkung im Hinblick auf Ungeimpfte. Erwarten, geimpft oder genesen als Voraussetzung, einen Weihnachtsmarkt zu betreten.
München hat ja abgesagt.
Das wäre eine ganz radikale Konsequenz zu sagen, wir sagen ganz ab, die Inzidenzen gehen so durch die Decke. Ja, auch darüber bin ich von Leipzig erzählen darf, nachgedacht. Wir haben uns für ein Alkoholverbot entschieden und zu 2G, also sozusagen vor Ort möglichst zu verhindern, dass große Menschensorben auch dann enthemmt miteinander sind. Mhm. Also kurzum, es gibt verschiedene Wege, aber eins ist klar, wir können nicht so tun, als ob es die Pandemie nicht gäbe. Und das sind natürlich Menschenansammlungen größeren Ausmaß immer eine Gefahr.
Sie haben gerade gesagt, es sei denn, die Inzidenzen gehen so durch die Decke. Was ist denn für Sie so durch die Decke? Ist das jetzt noch nicht?
Das ist schon der Fall, doch. Wenn ich auf ganz Deutschland schaue, ist es natürlich noch sehr differenziert und da braucht es unterschiedliche Antworten auf unterschiedliche Situationen. Aber, und das ist unsere Forderung, das Regelwerk muss für alle gleich sein. Wenn ich eine bestimmte Hospitalisierungsrate in unseren Krankenhäusern, wenn ich eine Überlastungsanzeige der ITS habe, wenn ich eine Inzidenz unter 100 habe, dann müssen überall die gleichen Regeln gelten. Und das muss die Rahmenbedingung sein, die der Bund setzt, damit wir vor Ort rechtssicher agieren können. Und das ist zurzeit das Problem.
Morgen tagen die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, der Geschäftsführenden. Was erwarten Sie?
Ich hoffe mir genau diese Festlegung. Ja, ich erhoffe mir genau diese Festlegung der Schwellenwerte. Ich erhoffe mir zweitens eine ganz klare Beschleunigung der Impfmöglichkeiten und der Booster- und Auffrischungsmöglichkeiten. Und drittens, das ist eine Forderung von uns, da bin ich sehr gespannt, bis wann endlich man auch in Berlin an der Frage wach wird und es wirklich umsetzt. Wir erwarten als ersten Schritt eine Impfpflicht in ganz sensiblen Bereichen, überall dort, wo man schwächere Menschen anvertraut bekommt, die Älteren, die ganz Kleinen, die nicht geimpft werden können, genauso. Also im medizinischen, im pflegerischen, im pädagogischen Bereich braucht es eine Impfpflicht. Davon sind wir fast einstimmig, 100% von überzeugt. Und wenn wir diesen Weg nicht gehen, dann gefährden wir weiter die Schwächsten unserer Gesellschaft. Ich bin gespannt, wie man sich in Berlin zu dieser Forderung positioniert.
Burkhard Jung im SWR2-Tagesgespräch, der Präsident des Deutschen Städtetages, gerade noch Präsident, muss man sagen. Morgen gibt er den Vorsitz turnusgemäß ab. Dankeschön. So viel für heute zur Corona-Lage in SWR2 aktuell um 18:24 Uhr. Die Lage an der belarussisch-polnischen Grenze hat sich angeblich beruhigt. Man kann das nicht überprüfen. Ausländische Medienvertreter dürfen nicht ins Grenzgebiet. Polen berichtet, Belarus habe damit begonnen, Migranten mit Bussen an andere Orte zu bringen. Welche das sein sollen, unklar. Und morgen sollen 170 Menschen von Belarus nach Erbil in den Irak geflogen werden. Trotzdem sind dann immer noch tausende Migranten im Land und hoffen darauf, einen Asylantrag in einem EU-Land stellen zu können. Der belarussische Machthaber Lukaschenko betont immer wieder die Not der Menschen in ihren Heimatländern und dass sogar ihr Leben bedroht sei. Um die eigenen Bürger sorgt sich der autoritäre Lukaschenko weniger. Denn während der Grenzkonflikt im Fokus steht, reißen die Repressionen nicht ab. Andrea Bär.
Der Grenzübergang Kuschnica-Bruski wirkt geradezu verwaist. Das vermitteln zumindest Bilder der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Rund 1000 Menschen sind seit Dienstag in einer großen Lagerhalle untergebracht und mehrere Busse holten Menschen ab, die bisher in dünnen Zelten nahe der Grenze kampierten. Der Leiter des belarussischen Roten Kreuzes, Dmitri Chevtsov, sagte der staatlichen russischen Medienagentur Sputnik Belarus. Ich denke, irgendwo hier in der Nähe ist genug Platz. Es war von verschiedenen Orten die Rede, wo Flüchtende untergebracht werden könnten. Ich denke, es ist absolut richtig, wenn kleine Gruppen in warmen, normalen Bedingungen sind. 800 bis 900 Menschen seien noch an der Grenze, ergänzte Juri Karajew, Berater des Präsidenten in der Region Grodno, ebenfalls in Sputnik Belarus. Diese hätten offenbar Angst, gegen ihren Willen weggebracht zu werden. Wir versuchen, 250 von ihnen zu überreden, vor allem eine Gruppe, in der hauptsächlich Frauen und Kinder sind. Mir scheint, dass sie bereit dafür sind, weil es kalt ist. Eine politische Eiseskälte, die herrscht in ganz Belarus auch sonst. Die Repressionen laufen noch während des Grenzkonflikts weiter. Politische Gegner des Regimes sind im Exil oder im Gefängnis. Unabhängige Organisationen wie das Helsinki-Komitee und Strukturen der Zivilgesellschaft sind zerstört. Soziale Netzwerke werden nach kritischen Äußerungen durchforstet. Die renommierte belarussische Menschenrechtsorganisation Vesna ist offiziell aufgelöst, arbeitet aber weiter. Ihren Angaben zufolge gibt es 868 politische Gefangene in Belarus. Gerichtsprozesse gegen Regimekritiker laufen weiter und weitere unabhängige Medien werden als extremistisch eingestuft. Anders die staatliche Nachrichtenagentur Belta, die von Beginn an von vor Ort über die Lage an der belarussisch-polnischen Grenze berichten konnte. Das offizielle Belarus rückt sie dabei verlässlich ins rechte Licht, anders als Polen und die EU. Dies belohnte Lukaschenko nach einer Regierungssitzung am Mittwoch so. Gut gemacht haben das Journalisten, die das wahre Gesicht dieser Demokratie zeigen. Dann wird unsere Gesellschaft und andere verstehen, was Demokratie, Menschenrechte und Meinungsfreiheit dort im Westen bedeuten, zu denen wir ständig gedrängt wurden. Lukaschenko hat nach eigenen Angaben erneut mit der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Von belarussischer Seite hieß es, man sei sich einig gewesen, dass das Problem auf EU-Ebene behandelt werden müsse. Auch der Wunsch der Menschen, nach Deutschland zu gelangen, solle berücksichtigt werden.
Die EU-Kommission will keine Waren mehr in der EU sehen, für deren Produktion Wälder zerstört wurden. Es geht etwa um Palmöl. Es gibt einen entsprechenden Gesetzentwurf. Der stellvertretende Kommissionschef Timmermans hat ihn heute vorgestellt und unser Korrespondent Jakob Mayer stellt ihn uns vor.
Wer in Berlin ein Steak isst, in Rom einen Kaffee trinkt oder in Paris eine Lederjacke kauft, schadet möglicherweise Wäldern im Rest der Welt. Denn um für Europa solche Erzeugnisse herzustellen, werden anderswo Bäume abgeholzt. Aber nicht mehr lange, sagt der stellvertretende Chef der EU-Kommission Frans Timmermans. To succeed in the global fight against climate and biodiversity crises, um im Kampf gegen Klimakrise und Artenschwund zu bestehen, müssen wir Verantwortung übernehmen, bei uns zu Hause und in unseren internationalen Beziehungen. Unser Vorschlag tut genau das. Das soll den europäischen Beitrag zur Abholzung verringern und nachhaltigen Konsum fördern. Dafür müssen Importeure bestimmter Produkte künftig nachweisen, dass bei der Herstellung keine Wälder zerstört wurden. Es geht um Soja, Rindfleisch, Palmöl, Holz, Kakao und Kaffee und um Folgeprodukte, Leder, Schokolade und Möbel. Die Liste ist nicht abgeschlossen. Nach einer Überprüfung könnten weitere Erzeugnisse folgen. Die Firmen müssen entlang der gesamten Lieferkette nachweisen, dass Produkte nicht aus Gebieten kommen, wo seit Anfang des laufenden Jahres abgeholzt wurde. Dafür müssen die Importeure die geografischen Koordinaten der entsprechenden Flächen erfassen. Für Herkunftsländer, in denen die Gefahr von illegalen Rodungen als besonders hoch eingeschätzt wird, gelten schärfere Kontrollen. Die Produktion der Waren muss den Gesetzen des Herkunftslandes entsprechen. EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius: Wir können nicht unsere Partner zu ehrgeiziger Klimapolitik auffordern und gleichzeitig Abholzungen unterstützen. Ich bin mehr als glücklich, dass unsere Richtlinien zu Abfall und Abholzung die ehrgeizigsten sind, die jemals vorgestellt wurden. Die braucht es auch. In den vergangenen 30 Jahren wurden nach Kommissionsangaben weltweit 420 Millionen Hektar Wald gerodet. Ein Gebiet, das größer ist als die gesamte EU. Weil Bäume das Treibhausgas CO2 speichern, ist Waldschutz entscheidend im Kampf gegen den Klimawandel. Beim Klimagipfel in Glasgow haben sich deshalb über 100 Staaten verpflichtet, die Abholzung bis 2030 zu stoppen. Umweltverbände haben die Vorschläge zum Waldschutz begrüßt, warnen aber vor Schlupflöchern. Jetzt müssen die 27 EU-Staaten und das Europaparlament darüber beraten.